Eines der markantesten Beispiele ist der Begriff Kufr.
Ja.
Ja, was man ja als Unglaube übersetzt, aber ursprünglich bedeutet es eigentlich nichts anderes als.
Ende kannst du dann theoretisch durch die Neuinterpretation der Begriffe den Islam auch so ausleben, als gäbe es keinen Islam.
Euer Defizit und eure Schwäche der Zunge ist sogar gravierender als das, was ihr mit den Händen sozusagen versucht zu tun.
Wenn zum Beispiel die Bild postet, dass eine Flüchtlingswelle auf mich zukommt, dann habe ich total andere Assoziationen.
Stimmt.
Und obwohl ich vielleicht keinen Flüchtling gesehen habe oder Kontakt hatte, ist mein Denken ganz anders geformt.
Man nennt es Gender. Und dann gibt es unzählige feministische Ansätze, um wirklich auch das zu definieren. Das heißt, über Begriffe und Sprache wird auch ganz heiß in der Gesellschaft diskutiert.
Alles Lob gebührt Allah. Was genau ist eigentlich damit gemeint?
Und dann sagt er, ich befürchte, dass das mit dem Islam auch passiert. Dass man sagen wird, dass man sagen sagt, Pilgerfahrt heißt dann, den Nachbarn zu besuchen.
Ja.
Ja?
Assalamu alaikum, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedankenbasar. Ich bin Besnik.
Und ich bin Radib.
Mir ist die Gedankenbasar. The sot dort der Folien per Juhen. Heftig.
Was hast du eigentlich gesagt?
Ich habe die Leute begrüßt und gesagt, dass wir heute über die Sprache sprechen.
Na, schau mal.
Oh, du, was war dein Part?
Also ich habe keinen gegrüßt, ich meinte einfach nur, dass du heute sehr gut angezogen bist.
Ja, das Thema Sprache ist wirklich, also ich habe nicht mal im geringsten verstehen können, was du gesagt hast, weil sonst ist es ja so, dass man dadurch, dass man in Deutschland aufgewachsen ist, auch mit vielen Geschwistern, die andere Sprachen sprechen, konnte man zumindest immer etwas verstehen.
Auf die Schimpfwörter eigentlich, oder?
Auf die Schimpfwörter. Aber jetzt gerade war das sehr, sehr spannend. Das ist ja Kurdisch, oder?
Genau, das war ein Dialekt der kurdischen Sprache. Das nennt man Sasaki.
Sasaki.
Und vielleicht hast du auch nichts davon unbedingt was gehört, oder?
Ich kenne nur Rosh
Das ist auf
Bash. Also,
Kurmanji, oder?
das ist Kurmanji.
Ja, das ist das größte Dialekt. Ja.
Okay, krass. Aber könnt ihr euch so miteinander verständigen?
Es gibt bestimmte Begriffe, also viele Begriffe eigentlich, die so sich überschneiden, gleich sind. Aber die Art und Weise, wie man Sätze bildet und auch der Humor und wie man
Ja.
Dinge zu Ausdruck bringt. Also ich glaube, bei uns ist es so, dass wir die Kurmandis mehr verstehen können, als sie uns verstehen können. Und es war sogar eine Zeit lang so, ich konnte die afghanischen Geschwister mehr verstehen, als jemand, der auf Kurmandi spricht. Aber das zeigt ja, dass die Sprache ein gewaltiges Werkzeug ist, ne? Was entweder das Denken sehr stark einschränken kann, wenn man es sozusagen
Ja.
nicht besitzt, ja, und hat man aber die Kenntnis über die Sprache, dann kann das auch so wirklich so ein Türöffner sein für neue Dimensionen, die man vielleicht nicht davor wahrgenommen hat.
Ja, definitiv. Also auch bei uns im Albanischen, obwohl wir so ein kleines Volk sind von vielleicht 5 oder 6 Millionen Menschen, gibt es unzählige Dialekte und Akzente. Und ich muss wirklich sagen, obwohl die Menschen vielleicht nur 20 Kilometer weiter entfernt wohnen, sprechen die
Echt?
einen total anderen Dialekt. Und
Echt?
es ist nicht einfach, sie zu verstehen unbedingt. Aber wenn man sie verstehen kann, dann kann man natürlich auch manchmal darüber reden, auch Gespräche öffnen. Und das heutige Thema ist also ein bisschen Sprache und das richtige Verständnis.
Ja, das Interessante ist, wenn man über Sprache spricht, es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Bücher, die diesbezüglich auch geschrieben wurden, im Sinne von die Macht der Sprache, und dann gibt es bestimmte Begriffe, um wirklich das Potenzial und die überwältigende Kraft der Sprache auch zu Wort zu bringen. Und das Thema Sprache macht deshalb Sinn auch, wenn man jetzt auf den vergangenen Ramadan sozusagen zurückblickt, haben wir uns oft mit dem Koran beschäftigt. Wir haben ihn sozusagen versucht, im Ramadan mehr zu lesen als sonst, weil es ja auch Sunna ist, ne, den Koran im Ramadan durchzulesen. Und aber interessant ist ja die Frage, wie können wir nachhaltig etwas vom Koran mitnehmen, damit es auch uns im Alltag sozusagen mit beeinflusst. Und da kommt man ja nicht drum herum, die Dimension der koranischen Sprache sozusagen zu verstehen.
Ja.
Aber wenn man sozusagen sich nicht mal im Klaren ist, dass eine Sprache einen gewaltigen Effekt sozusagen auf die Wahrnehmung hat, dann wird man sich auch, glaube ich, nicht dem bewusst sein und auch nicht genug aus dem Koran schöpfen können. Und der Koran wird dann auch nicht unbedingt einen realen Effekt auf einen haben.
Ja, grundsätzlich geht es ja auch mal darum, dass man, umso klarer man spricht oder umso mehr man die Menschen versteht oder auch zuhört, was sie sagen, desto besser kann man auch das Gesagte umsetzen. Und das, das bezieht sich zum Beispiel auf den Koran, den du es eben erwähnt hast, und auch im allgemeinen Leben. Also auch wenn ich jetzt Nachrichten höre und ich höre zum Beispiel Begriffe mit, die unterschiedliche Assoziationen aufweisen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Bild postet, dass eine Flüchtlingswelle auf uns zukommt, dann habe ich total andere Assoziationen.
Stimmt.
Und obwohl ich vielleicht keinen Flüchtling gesehen habe oder Kontakt hatte, ist mein Denken ganz anders geformt in dieser Hinsicht.
Ja, weil der Begriff an sich Welle so negativ assoziiert ist. Ne? Man interpretiert dadurch vielleicht eine Gefahr.
Genau.
Schaden.
Angst. Mhm. Also das sind so unterschiedliche Assoziationen, die aufgerufen werden, ohne dass man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt hat.
Mhm.
Und im Islam oder im Koran ist das auch nicht anders. Also dass wirklich die Begriffe, die wir haben oder die es im Koran gibt, die auch immer eine bestimmte, na, wie soll ich es am besten formulieren, die so eine bestimmte Wirkung haben, eine bestimmte Bedeutung haben, die auch einen bestimmten Effekt auf den Menschen haben.
Das stimmt.
Und genauso wie es jetzt auch in den alltäglichen Nachrichten ist mit dem Ausdruck der Sprache, ist das auch im Koran so oder im Islam allgemein, dass auch hier die der Faktor Sprache extrem wichtig ist, weil je nachdem, wie du es verstehst, so setzt du es auch um.
Definitiv. Das Interessante ist so, um einfach mal sich zu vergegenwärtigen, was für einen Effekt die Sprache auf das Denken hat. Es gibt eine Autorin, die nennt sich Kübra Gümüşoy und sie hat ja in ihrem Buch Sprache und Sein schon einige interessante Aspekte über die Sprache erwähnt, kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und da geht sie zum Beispiel auf einige Völker ein, die wie sozusagen ihre Sprache aufgebaut ist. Es gibt tatsächlich ein Volk, das hat einfach keine Vergangenheitsform in ihrer Sprache.
Okay.
Und sie berichtet zum Beispiel von einem Missionaren, der dann versucht hat, sozusagen in dieses Volk hinein, sozusagen die christliche Religion hineinzubringen, also eine Missionierungsarbeit zu betreiben. Und es heißt dann, als er dann versucht hat, sozusagen mit denen zu kommunizieren, durch einen Übersetzer natürlich, hat er die ganze Zeit zum Beispiel über Jesus gesprochen. Und er hat in der Vergangenheitsform gesprochen, nach dem Motto, vor tausend und so vielen Jahren kam er und er hat das und das gepredigt. Und das Volk konnte einfach nicht nachvollziehen, was er damit meint, weil sie kannten die Vergangenheitsform einfach nicht. Sie konnten nichts damit anfangen, keine Identifikation, keine Gefühle, Emotionen sind entstanden, bis sogar dieser Mann am Ende vom Christen, also seine Religion verlassen hat.
Heftig.
Also so einen großen Einfluss hatte dann am Ende diese gesellschaftliche Stimmung, sage ich mal, oder in dem Volk. Und interessant ist, dass ein weiteres Volk einfach keine Zukunftsform hat. Ja, in der Sprache gibt es keine Form, um in der Zukunft sprechen zu können. Das heißt ja eigentlich für das Leben des Volkes, dass sie keine Visionen haben, dass sie nur für den Moment leben. Und das hat ja gewaltigen Einfluss auf ihre, wenn man so betrachtet, Identität. Wer sind sie? Ja, wenn es,
Wo wollen sie hin?
Ja, wenn man keine Vergangenheit so mehr oder weniger hat oder nicht über die Vergangenheit spricht. Also wie will man überhaupt so eine gewisse Identifikation aufbauen, ein gewisses Sein aufbauen? Wer bist du überhaupt? Was macht dich aus? Und daran erkennt man, was für einen gewaltigen Einfluss Sprache auf das Sein hat, auf die Identität hat, auf den Charakter hat und auf das Erscheinungsbild eines Volkes, einer Gesellschaft. Und wie du auch erwähnt hast, Allah subhanahu wa ta'ala greift natürlich auch die Sprache sozusagen auf, ne, und benutzt sie auf eine Art und Weise, die auch sehr, sehr bemerkenswert ist.
Und das war ja, also das war ja ein anderer Effekt, als jetzt zum Beispiel der Missionars hatte, weil das war ja, also die Sprache im Islam hatte einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Der Koran baute im Prinzip nur auf die Sprache auf.
Mhm.
Also, und das war auch der Effekt der damaligen Araber, dass die Schönheit der Sprache, also dieser umfangreiche Schatz der arabischen Sprache und der Koran damit sie vom Islam überzeugt hat.
Mhm.
Also dieser Faktor ist, da war mir damals sehr neu, das war auch, als ich neu praktiziert habe, habe ich mich natürlich auch mit dem Koran beschäftigt und als ich den Koran dann auf Deutsch gelesen habe, habe ich nur die Hälfte verstanden.
Komm, jetzt musst du das Beispiel mit dem Löwen bringen.
Ja, das ist ein ganz bekanntes Beispiel, dass es in der arabischen Sprache, soweit ich weiß und gehört habe, es für den Löwen ungefähr 70 bis 80 Beschreibungen gibt oder Übersetzungen gibt, womit der Löwe auch am Ende beschrieben wird. Also das ist ein Indiz oder das ist ein Zeichen, wie vielfältig und wie reich die arabische Sprache ist. Und das Wort mir auch damals erzählt. Und ich habe auch mal auf Twitter auch so ein Bild gesehen mit anderen Beispielen. Mhm. Und ich muss echt sagen, das ist schon ein sehr krasses Merkmal. Also ich glaube, im Albanischen selber gibt es vielleicht 2 oder 3 Begriffe maximal. Mhm. Und im Deutschen kenne ich jetzt auch nicht viel mehr.
Ja, das Interessante dabei ist natürlich, so wie du auch meintest, die arabische Sprache ist sehr, sehr komplex, ne, und sehr, sehr reich an Wortschatz. Und vielleicht gibt es kaum eine Sprache oder schätzungsweise vielleicht so eine Handvoll Sprachen, die man damit vielleicht vergleichen könnte, ne? Ganz unabhängig von der Komplexität und wie tief die Sprache sein kann, ist ja interessant, wie Allah subhanahu wa ta'ala dann auch die Sprache nutzt. Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt natürlich, die Sprachen, die ihr spricht, sind ein Zeichen Allahs. Mhm. Und interessant ist, dass er dann auch in Surah Ibrahim im Vers 4 sagt, und wir haben keinen Gesandten geschickt, außer in der Sprache ihres Volkes. Ja, sozusagen, dass jeder Prophet mit der Sprache des Volkes gekommen ist. Mhm. Weil wenn ein Außenstehender kommt und dir sozusagen etwas erzählt und er deine Kultur nicht kennt, er deine Gewohnheiten nicht kennt und er deinen Humor nicht kennt und vieles mehr, er meint es vielleicht nicht böse, er sagt etwas, was du anders wahrnehmen und verstehen kannst. Und das Interessante ist aber, wie wirklich Allah subhanahu wa ta'ala dieses Werkzeug Sprache auf eine Art und Weise nutzt, die überwältigend ist, weil Allah hat einfach dadurch in das Denken der Araber eingegriffen. Also Begriffe, die wir vielleicht tagtäglich nutzen, wenn ich zum Beispiel jetzt Glas sage, assoziierst du ja damit das, was jeder förmlich sozusagen damit sozusagen als Bild hochruft. Aber plötzlich kommt der Koran und sagt, nein, das heißt eigentlich was anderes.
Ja.
So nach dem Motto, ein Gegenstand oder ein Begriff, den ihr die ganze Zeit genutzt habt für eine bestimmte Sache, bekommt jetzt eine ganz neue Definition, einen ganz neuen Inhalt. Zum Beispiel Surah Al-Waqi'ah, ja. Mhm. Dass allein der Begriff Waqia bedeutet eigentlich mehr oder weniger Ereignis. Ja, es gibt mehrere Bedeutungen, linguistisch sprachliche Bedeutungen des Begriffes. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala Waqia sagt, wir wissen, was damit gemeint ist. Und zwar das Ereignis, also sozusagen der Weltuntergang an sich, dieses gewaltige Ereignis damit gemeint. Mhm. Es ist nicht einfach ein Ereignis gemeint, ja, Glas fällt runter, zerbricht oder so. Sondern wir wissen ganz genau, welches Ereignis gemeint ist.
Yawm al-Qiyamah.
Yawm al-Qiyamah, ja. Mhm. Oder Al-Haqqa, die Wahrheit. Ja. Ich könnte sagen, sag mal die Wahrheit. Ja. Und wir benutzen das natürlich in der Alltagssprache und das haben die Araber ja auch getan. Aber plötzlich kommt der Koran und sagt, nein, Al-Haqqa, die Wahrheit, ja, ist sozusagen dieses Yawm al-Qiyamah. Ist eine pure Realität, eine absolute Gewissheit, dass ihr zu Allah zurückkehren werdet. Und das führt dann automatisch, also eine Sprache, Begriffe, die man im Alltag benutzt hat, haben plötzlich ganz neue Emotionen hervorgerufen. Mhm. Und als Außenstehende, ja, um den Link zu sozusagen Relevanz des Themas herzustellen, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, ja, dass eben Allah subhanahu wa ta'ala die arabischen Begriffe nutzt, aber anders inhaltlich füllt, dann steht man vor der Herausforderung, die Botschaft des Islam auch nicht richtig und umfassend, ja, und tief zu verstehen, wie eigentlich der Koran es von uns möchte.
Definitiv, also nicht nur das, sondern auch die einzelnen Handlungen, die man begeht, auch wie zum Beispiel das alltägliche Gebet, was sie verrichten und was auch auf der oder in der arabischen Sprache auch verrichtet wird. Selbst da musst du ja auch wirklich verstehen, so was du eigentlich da sagst. Weil du bei der deutschen Übersetzung kann es ja nicht immer wiedergeben. Mhm. Also, wenn du allein mit der ersten Aya anfängst von der Surah Al-Fatiha und sagst, dass alles Lob gebührt Allah, was genau ist eigentlich damit gemeint? Also, dass wenn du selbst dieser Frage nachgehst, kann das sein, dass dich dieser Fakt auch im Gebet stärkt. So dass du bei der Rezitation plötzlich dir klar wirst, ey, wirklich der Lob, also alles Lob, was es geben kann, gebührt nur dem einen. Mhm. Und dann geht das ja weiter. Und das zieht sich ja querbeet. Also das ist nur jetzt, also jetzt nur auf das Gebet bezogen. Mhm. Und sämtliche Handlungen, auch wenn du nur deinen Bruder begrüßt mit dem Friedensgruß, Assalamu alaikum, dann wünschst du ja ihm so praktisch, dass den ewigen Frieden. Mhm. Und das hat auch wieder einen Effekt auf den Umgang miteinander. Mhm. Oder auch, das, was ich auch spannend fand, war, dass auch Allah subhanahu wa ta'ala auch die Stilistik im Koran auch immer wieder angepasst hat. Zum Beispiel gibt es die Sura Ar-Rahman, und das war eine Sura, die wurde offenbart, als die Sahaba starken Drangsal durchleiden mussten. Mhm. Und die Sura ist auch davon geprägt, dass sich zum Beispiel eine Aya sehr, sehr oft wiederholt.
Welche der Wohltaten eures Herrn wollt
ihr leugnen? Exakt. Und dann gab es einen Gelehrten, einen Prediger, der meinte, dass diese Aya extra oft in der Sure wiederholt wird, um die Menschen immer wieder daran zu erinnern, dass es gewisse Wohltaten gibt, um sie zu motivieren, um den Sahaben, also den damaligen Gefährten, zu motivieren und zu stärken in ihrer Herausforderung. Das sind so Feinheiten, die es,
also, das stimmt, ja.
Damit ist der Koran voll.
Das Interessante, so in Bezug auf diese Feinheiten, ne? Weil dadurch kommt ja eigentlich so die Intention der Verse unter anderem auch zum Ausdruck, weil es heißt auch im Tafsir, ja, in der Exegese auch, dass viele der Nicht-Muslime dann, die den Koran angehört haben, sie haben sich ja die Ohren zugehalten.
Ja.
Ja? Und es heißt so, dieser Vers wurde ständig wiederholt in der Sura, dass Hauptsache, beziehungsweise zumindest soll einmal der vernommen werden. Ja, auf dem man hat sich die Ohren zugehalten, hat vielleicht 10-mal das verpasst, aber zumindest das 11. Mal soll er das hören. Ne? Und also sehr interessant, definitiv, so wie plötzlich der Islam die Verständnisse aufgrund der Sprache an Tiefe gewinnen. Zum Beispiel kennen wir, wenn wir über Sabr reden, ist ja das gängige Verständnis darüber wird ja hauptsächlich auf Geduld eingeschränkt. Was ja richtig ist, Geduld ist ein Teil von Sabr, ne? Aber wenn du dann plötzlich schaust, wie ist linguistisch aufgebaut, ja, vom Wortstamm Sabara, dass es festbinden bedeutet, dass plötzlich eigentlich etwas Proaktives darstellt und nicht etwas ist, worum man sich zurücklehnen kann. Und wie der Islam das dann auch gefüllt hat,
ja
mit Inhalten, was dann konkret auch Sabr bedeutet, ja, oder auch sozusagen Schukr, ne, Dankbarkeit. Was heißt das eigentlich jetzt aus dieser Dimension heraus? Ja, und so das Interessante, wie der Islam mit den Begriffen dann umgeht und neu definiert, eines der markantesten Beispiele ist der Begriff Kufr.
Ja.
Ja, was man ja als Unglaube übersetzt, aber ursprünglich bedeutet es eigentlich nichts anderes als, es wurde dadurch eine Praktik der Bauern beschrieben, wenn sie den Samen in die Erde sozusagen getupft haben und dadurch sie bedeckt haben.
Und nehmen wir auch theoretisch einen Kafir, jemand, der die Sachen bedeckt oder genau, etwas bedeckt.
Ja, und das Interessante ist so, also die Wahrheit zu bedecken, ja. Dadurch wurde eigentlich eine Tätigkeit eines einfachen Bauers beschrieben. Ja, jetzt plötzlich ist, was heißt plötzlich? Die Menschheit ist dann so mehr oder weniger in diese Kategorien von, entweder hat man Iman oder man hat kein Iman. Ja, entweder hat man die Überzeugung Allah subhanahu wa ta'ala in den Islam oder man hat es nicht.
Mhm.
Ein einfacher Begriff, aber ein gewaltiger Einfluss, wie der Islam dann das auch sozusagen gefüllt hat. Und in Bezug auf Sprache und wie wichtig das ist, ein Beispiel zu geben, 1400 Jahre ist vergangen, ja, seit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und natürlich wir als Nicht-Araber, und selbst wenn man ein Araber wäre, heißt nicht, dass man automatisch Fusha kann, ja, diese hocharabische Sprache, um auch wirklich den Koran mehr oder weniger besser zu verstehen. Umar radiallahu anhu ging sozusagen, ich weiß nicht, ob es Medina oder Mekka war, und er hat so zwei Jugendliche gesehen, die mit Pfeil und Bogen geschossen haben, um zu trainieren. Und er hat gesehen, dass sie richtig unfähig waren. Ja, und das war damals so ein Tabu, weil du bist in der Wüste und das war eine Eigenschaft, dass man wirklich diese Kampfkunst etc. alles lernt. Ne?
Damals ging das ja auch ums Überleben. Also wenn du das nicht gelernt hast, dann hast du schlechte Karten in der Wüste zu überleben.
Ja. Und als er gesehen hat, wie schlecht sie sind, meinte er einfach, was ist das für ein Defizit und Unfähigkeit, was förmlich durch eure Armen kommt. Ne? Und dann meinten sie, um sich rechtfertigen, sie meinten, wir sind eigentlich Gelehrte. Sie wollten aber eigentlich sagen, wir sind eigentlich Schüler. Aha. Nach dem Motto, unsere Stärke ist gar nicht mit Pfeil und Bogen zu schießen, sondern wir sind eigentlich Studenten.
Ja.
Und dann meinte er, euer Defizit und eure Schwäche der Zunge ist sogar gravierender als das, was ihr mit den Händen sozusagen versucht zu tun. Und wenn Sprachniveau damals schon angefangen abzunehmen, dann heute erst recht.
Mhm.
Aber das Tor, um die koranische Dimension nachvollziehen zu können, diese Verständnisse wirklich so zu begreifen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns darlegt, ist einfach die Sprache A und O.
Ja, definitiv. Und auch allgemein, das zum einen, also einmal die koranische Dimension, aber auch zum anderen, der Dialog zwischen den Muslimen ist ja auch sehr stark dann behaftet, wie wer welches Wort versteht.
Mhm.
Weil da schneiden sich auch die Geister und das spiegelt ja auch ein bisschen unseren Charakter vom Gedanken mal wieder, dass wir genau über diese Themen auch sprechen möchten.
Mhm.
Und ich denke, da wäre das gut, dass wir inshallah in den nächsten Wochen auch vielleicht es schaffen, mehr über diese Begriffe zu sprechen, mehr über vielleicht unterschiedliche Auffassungen, die es gibt. Mhm. Weil als Beispiel die Exegese, also den Tafsir, den du eben über die Sura Rahman genannt hast, kannte ich vorher nicht. Rahman, also selbst da geht es los mit den Defiziten. kannte ich auch zum Beispiel nicht. Und das zieht sich ja durch. Und ich denke, inshallah, so, dass wir in den kommenden Wochen vielleicht noch mehr Begriffe, noch mehr Dialogthemen oder Gesprächsthemen aufgreifen können und sie vielleicht noch mehr untersuchen können.
Definitiv. Also die Diskussion bezüglich der Sprache ist ja nicht nur eine Sache, die heute vonstatten geht, sondern die islamische Geschichte ist ja eigentlich voll damit, ne?
Ja, extrem.
Und allein so, also man könnte sehr viele Beispiele aus der Geschichte nehmen, aber um einige Beispiele aus der Realität zu nehmen, wie grundsätzlich auch in der Mehrheitsgesellschaft mit Begriffen umgegangen wird, ne? Es gibt ja eine geschichtliche Entwicklung, was das Geschlecht ja auch betrifft. Ja, die Geschlechtergeschichte. Also was ist jetzt nun ein Geschlecht? Ja, Mann oder Frau, dann wird das ja als etwas typisch biologisches, sozusagen eine eher traditionelle Ansicht, ja, dass das Geschlecht nur aus sozusagen zwei Typen besteht, Mann oder Frau. Und jetzt spricht man aber, jetzt definiert man plötzlich es gibt einen wissenschaftlichen Diskurs darüber, dass eben Geschlecht ein gesellschaftliches Konstrukt ist, ja, man nennt es Gender. Und dann gibt es unzählige feministische Ansätze, um wirklich auch das zu definieren. Das heißt, über Begriffe und Sprache wird auch ganz heiß in der Gesellschaft diskutiert.
Diskutiert und auch gestritten.
Ja, also, und das hat dann auch Einfluss, ne? Das hat ja Einfluss auf das Bildungssystem, auf den Umgang mit sozusagen der Menschen untereinander. Weil je nachdem, welches Konzept sich dann durchsetzt, wird man das ja als Maxime nehmen und so auch dann sozusagen innerhalb der Gesellschaft agieren. Mhm. Und auch für uns Muslime heißt es dann auch, wie, also grundsätzlich, je nachdem, wie wir oder wie die klassischen Gelehrten dann den Islam definiert haben. Ja, weil wenn wir heute über den Islam sprechen, dann hören wir oft nur die linguistische Bedeutung des des Begriffes. Islam, Salama, Taslim, Frieden, Unterwerfung. Ja. Mhm. Aber okay, das ist eine sprachliche Rekonstruktion. Wie ist es aber mit der Sharia-Bedeutung? Also der Bedeutung, wie die Scharia den Begriff füllt. So wie wir das Beispiel mit Waqia und Haqqa gegeben haben, die Wahrheit und das Ereignis. Es gibt unzählige andere Begriffe, oder Kufr. Da hat ja auch Allah subhanahu wa ta'ala die Begriffe selbst neu definiert. Wie definiert denn Allah subhanahu wa ta'ala den Begriff Islam?
Und das, also auch jetzt, wo du die gesellschaftlichen Debatten auch erwähnst, fällt mir ein, dass auch dort derzeit über einige islamische Begriffe gestritten wird, die man vielleicht gar nicht mehr den klassischen Gelehrten zuordnet. Also, wie man dann so losgelöst nimmt aus dem Islam heraus und dann selbst einfach interpretiert. Ohne einen gewissen
Fundament,
ohne einen Rahmen zu definieren, ohne dass man sich auf die Quelltexte beruft, sondern dann einfach nach Gutdünken irgendein Wort nimmt und sagt, ja, das heißt aber das und das und das könnte auch das und das heißen und das und diesem Griff dem wollen wir, dass das jetzt auch so weiter beigebracht wird.
Guck mal, dieser Aspekt ist extrem wichtig. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Sprache ist ja eine Konvention. Das heißt, Gesellschaft einigt sich ja mehr oder weniger durch einen komplexen Prozess darauf, wie sie was versteht, welche Begriffe was bedeuten haben. Ne? Und es gibt ja richtig auch, wenn man so die Sprache auf einer linguistischen Ebene analysiert, dann redet man von Tönen und vieles mehr Symbolen. Das ist zu komplex, um das hier aufzugreifen. Das ist auch nicht
wissenschaftlich.
Sinn und Zweck der Sache. Aber einfach nur aufzuzeigen, dass eben Sprache nicht etwas Statisches ist. Das heißt, je nachdem, wie wer was definiert, gewinnt es an Fülle. Und wenn wir darüber sprechen, dass die Arabischsprache komplex ist, ja, reich an Wörtern ist, und die Betonung liegt aber darin, dass auch eine gewisse Einschränkung vorhanden sein muss. Ja, das heißt sozusagen einen Rahmen. Dieser Rahmen muss ja definiert sein. Und dieser Rahmen wird von Allah subhanahu wa ta'ala wiederum definiert.
Ja.
Das heißt, wenn wir die arabische Sprache als ein umfangreiches, komplexes Werkzeug sehen, dieses Werkzeug, Allah subhanahu wa ta'ala bedient sich seiner Schöpfung, also er erschafft die Sprache und durch die Sprache vermittelt er den Menschen eine Botschaft, durch die Propheten. Aber er grenzt zugleich auch die Begriffsdefinition ein. Es gibt sehr interessanterweise Verse im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, über bestimmte Völker, dass sie die Bedeutung von Begriffen bewusst verfälscht haben, manipuliert haben.
Ja.
Zum Beispiel heißt es, dass bestimmte Völker dann gesagt haben, ja, Zins ist doch Tijara.
Zins also ist Handel.
Doch Handel.
Ja.
Und Allah sagt, Allah hat aber den Handel erlaubt und den Zins verboten. Sie haben also was gemacht? Sie haben bewusst den Begriff einfach umgedreht. Sie haben einfach den Inhalt verdreht. Und hier ist aber wichtig für uns als Muslime, dass die Inhalte und die Definitionen von den Quelltexten Koran und Sunna eingegrenzt werden. Also sie sind nicht lose. Es geht nicht darum, dass wir als Muslime dann plötzlich das Recht auch haben, die Begriffe zu dehnen, wie wir möchten.
Ja.
Oder es geht auch nicht da und ist auch nicht richtig, wenn die Gesellschaft versucht, die Begriffe zu dehnen.
Ja,
weil wir haben objektive, unserer Meinung nach, objektive Wahrheiten. Und auf Grundlage dieser objektiven Wahrheiten grenzen wir dann auch bestimmte Werkzeuge ein. Ja, damit, und dadurch finden wir unseren Weg ja auch, ne? Und sind dann nicht so, dass wir je nach Zeit und Ort irgendwie die Begriffe dehnen, weil dann bleibt auch nichts mehr übrig vom Islam.
Ja, am Ende kannst du dann theoretisch durch die neue Interpretation der Begriffe den Islam auch so ausleben, als gäbe es keinen Islam. Also kannst du, keine Ahnung, du kannst dann einfach das Gebet einfach als ein Gebet sehen und sagen, okay, guck mal, beim Gebet, da geht es eigentlich darum, dass man sich besinnt und es muss, und es reicht ja so, wenn man jeden Morgen einfach einen Teppich ausrollt und dann sich einfach kurz, kurz innerlich stärkt und dann kannst du den Tag auch durchziehen. Oder das Fasten, ja, es heißt ja, dass man sich einfach nur für ein paar Stunden zurückzieht und deswegen musst du gar nicht den ganzen Tag fasten, sondern nur einen halben Tag und kannst halt immer schauen. Also das geht dann so weiter. Und das ist natürlich der gefährliche Part, der dann aufkommen könnte. Aber das
vielleicht so abschließend, ne?
Ja.
Um nochmal die Relevanz der kommenden Themen aufzuzeigen. Es gibt so einen christlichen Akteur, ich habe leider seinen Namen vergessen. Er war sehr, sehr interessant gesagt. Er meinte unter anderem, eines der Hauptgründe, warum der Islam so attraktiv ist, ja, ist, weil er konkret klare Regeln hat für das Leben, ja. Und natürlich diese Regeln basieren auf Verständnissen, ja. Und er sagt, das Christentum hat sie aber nicht mehr. Nach dem Motto, man hat mit allem so stark gespielt, dass kaum etwas übrig geblieben ist. Und dann sagt er, ich befürchte, dass das mit dem Islam auch passiert. Dass man sagen wird, Pilgerfahrt heißt dann, den Nachbarn zu besuchen,
ja.
Oder das Gebet bedeutet dann, Hauptsache, Herz reinzuhalten.
Ja.
Damit eben das nicht passiert, wollen wir unter anderem grundsätzlich dann durch die koranische Dimension und die Art und Weise, wie wir dann die Offenbarungstexte, die Sprache benutzt haben als Werkzeug, bestimmte Themen aufgreifen, ja, wie zum Beispiel Spiritualität aus koranischer Perspektive, wie zum Beispiel Shukr, Dankbarkeit aus koranischer Perspektive oder Ibadah.
Was heißt das? Glück vielleicht.
Glück. Ja, Zufriedenheit, Glück. Glück ist ja grundsätzlich ein Thema, was sehr stark diskutiert wird.
Ja.
Aber was ist die islamische Perspektive darauf?
Mhm.
Und sozusagen das Tor, um das dann zu erlangen, ist dann die Sprache. Und dem wollen wir uns inshallah auch bedienen und sind gespannt auf jeden Fall auf die nächsten Gespräche.
Also, ich bin gespannt auf das Thema und auf die kommenden Wochen. Ich hoffe, dass ihr es auch seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, ein Like da zu lassen und zu abonnieren und uns weiter zu verfolgen. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa barakatuhu.